Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Arte-Shot. Wir sind hier im Kino 1 des Monopolkinos in München, wie ich finde, einer der schönsten Säle dieser Stadt. Große Empfehlung von mir, Disclaimer. Ich habe hier mal gearbeitet. Wir reden jetzt über den Film Pornfluencer von Joscha Bongard. Das ist ein Dokumentarfilm, hatte seine Weltpremiere auf dem diesjährigen Dogfest München. Und es geht um ein junges Pärchen, so Anfang 20, glaube ich, Jamie und Nico, die beide in einem Haus in Zypern leben und mit Pornodrehs Geld verdienen.
Ja, die haben so einen kleinen Kick gekriegt beim ersten Mal. Er hat was anderes versucht und das hat nicht geklappt. Und daraufhin hat er sie angesprochen irgendwo. Es ging um diese ganz neue Art, Frauen anzumachen, beziehungsweise ganz klassische Art. Und in diesem Kontext hat er sie getroffen, angemacht. Das hat geklappt und hat dann irgendwie die Idee gehabt, mit ihr über Pornos Geld zu verdienen. Die haben den ersten Dreh gemacht und er hat gleich 10.000 Euro reingespült. Und ja, das war der Anfang für sie im Grunde genommen, auf die nächste Million hinzuarbeiten. Und darum geht es in dem Film. Also im Grunde genommen, wie funktioniert das Geschäft? Wie funktionieren die beiden als Paar und als Geschäftspartner in diesem Couple-Sex-Format, das sie bedienen im Pornobereich?
Jetzt hat die Kollegin Ina Baumann auf der Website des Talkfests geschrieben, der Film tut weh, so wie dass man fliehen möchte. Was sagst du dazu?
Ja, ich meine, genau das hatte ich auch gelesen und ich hatte natürlich auch gelesen, dass ursprünglich Bongard eigentlich eine positive Geschichte erzählen wollte aus dem Pornobereich. Und es gibt ja schon düstere Vorbilder. Vor kurzem haben wir auch Red Rocket besprochen, also ein ganz toller Spielfilm allerdings mit sehr vielem dokumentarischem Material auch, in dem das Endstadium eines Pornodarstellers im Grunde genommen gezeigt wird. Oder es gibt diesen großartigen Roman Bonita Avenue von Peter Buwalda, der diese LA-Pornoindustrie auf radikale, brutale, einfach grausame Weise darstellt. Also wie gesagt, die negativen Geschichten gibt es zuhauf. Und das mal anders darzustellen, das merkt man dem Film auch am Anfang durchaus an. Also ich finde, dass dieses Paar zu Anfang finde ich noch sehr positiv, was mich am meisten erstaunt, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ist, dass sie ja bei aller Souveränität, Sex vor der Kamera zu zeigen, also vor seiner Kamera sowas Linkisches, Unsicheres, also dass sie eigentlich nie frei gewirkt haben, finde ich, im Gespräch. Und das hat mich eigentlich für mich am meisten erstaunt. Also das konnte ich überhaupt nicht zusammenbringen eigentlich, dass dieses offene Reden für sie anscheinend ein tatsächliches Problem war.
Ja, also das ist wirklich sehr interessant, dass die für Geld vor der Kamera Sex haben, täglich ein Video hochladen und trotzdem vor allen Dingen sie, die Jamie, eigentlich super geschamig ist, wie man hier in Bayern sagen würde. Und es zwischen den beiden zwar so eine Art Absprache geben mag, gleichwohl sie doch in so einem Zwangsverhältnis drin ist, aber vielleicht reden wir erstmal darüber, wie der Film gemacht ist, weil das finde ich auch sehr interessant. Der Film entspricht so einer Rezeptionssituation, die man hat, wenn man selber Pornos im Internet schaut, was irgendwie ganz clever ist. Also es klappt sich so ein Webbrowser auf und der Mauszeiger schwirrt den ganzen Film über hin und her. Also es wird so der Eindruck erzeugt, dass der Schnitt oder die Montage nicht linear sei. Natürlich ist es eine lineare Montage, aber er springt halt dann immer mal wieder zurück.
Es werden Tabs aufgemacht dann auch im Browser.
Wie so eine Infobox, ja, die man in einem längeren Reportage hat, wo dann plötzlich über eben dieses Thema Pickup-Artists kurz gesprochen wird. Und das ist irgendwie sehr interessant. Also ich dachte am Anfang, oh, das ist ein bisschen showy und so und das ist so eine, weil es ja auch ein Abschlussfilm ist, ein junger Filmemacher und der will jetzt zeigen, dass er irgendwie und so eine Web-Oberfläche zaubern kann, aber es hat wirklich was mit der Rezeptionssituation zu tun, in der sich Leute eben Pornografie anschauen. Das bildet der Film auf diese Art und Weise ab und das finde ich dann sehr clever. Ist also toll geschnitten, da muss man den Namen nennen. Habe ich mir hier aufgeschrieben, Wolfgang Purkhauser. Der hat auch diese ganzen Masken designt. Ja. Also das ist richtig, richtig klasse.
Genau, und es werden auch Tabs aufgemacht mit sozusagen, da wird eine wissenschaftliche Grundierung geschaffen. Also es werden zwei Wissenschaftler aus dem Bereich interviewt und die geben halt Hintergrundinformationen und was sie einfach über diese Kontextualität Mann, Frau, Pornografie und so denken und auch geschrieben haben. Und das hätte für mich ein bisschen mehr sein können, aber ich fand's gut. Also fand's auch toll, auch über diese Tabs, die wieder ausgeklickt werden. Und dann sind wir halt wieder in der Realität bei den Darstellern, bei den Pärchen.
Ja, und um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, inhaltlich, also am Anfang hat man halt so ein Bild des Privaten, dieses Paares, das halt eben mit Pornografie sein Geld verdient. Und der Film spannt aber so einen Schirm auf, eben über diese Tabs, aber auch darüber, worum es quasi in der Binnenhandlung geht, wenn man sie mal so nennt. Spannt den Schirm auf vom Privaten über das Spiegelbild einer Generation tatsächlich. Also die stehen dafür fast exemplarisch, bis hin zum globalen Kapitalismus als Ideologie, weil es ja auch sehr stark um Selbstoptimierung geht. Also die lesen sich dann vorm Spiegel wirklich jeden Morgen selbst irgendwie so ein Mantra vor, wo sie sich gegenseitig bestärken. Und dann findet der aber interessanterweise wieder zurück zum Privaten über diesen, über diesen ganzen globalen Kosmos und erzählt uns im Prinzip eine Geschichte einer Unterdrückung. Und da wird der Film ganz stark. Ich habe mir dann halt gedacht, okay, das ist jetzt so eine wohlfeile linksliberale Haltung, die der Film jetzt aufdrücken will. Es gibt einen Täter und es gibt ein Opfer. Und da habe ich mich am Anfang dagegen gewehrt. Aber der Film gibt so viele Beweise dafür, dass das stimmt, dass ich echt erschüttert zurückgeblieben bin, wie ein junger Mensch sowas mit sich machen lassen kann. Und
ja, vor allem, wir haben ja das klassische Paarschema eigentlich, das klassische Mann-Frau-Modell in hierarchisierender Art und Weise, wo der Mann einfach solche Sachen sagt, ja, du magst doch. Also sie hat einfach zum Beispiel, als Beispiel zu geben, diese Befangenheit vor dem ersten Dreier und die hat er ihr dann genommen und er hat auch gesagt, ja, das findet auch die Frau toll, dass der Mann seinen Sperma halt in alle Welt verteilt. Das hat auch was von Potenz.
Und, also, er darf alles,
er darf sie alles, darf nichts. Ne? Ja, ja sie darf schon, sie darf immer
sie
reden.
Sie darf nicht mit anderen Männern
schlafen. Das stimmt.
Er darf es. Genau, sie darf sie mit aussuchen, aber er hat natürlich das letzte Vorrecht.
Aber sie darf zumindest sagen, dass sie eigentlich nur einmal in der Woche Lust auf Sex hat und er hat halt jeden Tag Lust. Und das sind schon Sachen, die, also es findet ein Dialog statt, also, aber letztendlich in den Handlungsanweisungen ist es einfach klassisch, klassisch diese, was man heute als toxische Männlichkeit bezeichnet und damals als den klassischen erfolgreichen Mann gesehen hat vor einigen Jahrzehnten.
Nun hat der Film noch einen doppelten Boden, weil er ja auch nur ein Opfer ist letztendlich von dieser Ideologie.
Von diesen neoliberalen Strukturen, die natürlich, das zeigt der Film, finde ich, auch ganz toll, also wie eigentlich das Geschäft funktioniert, also wie es halt auch rein praktisch, also wie es über TikTok, an Twitter, an die Website weitergegeben wird, also wie diese ganzen für viele als harmlos angesehenen Portale im Grunde genommen das Geschäftsmodell fundieren. Und das ist großartig gemacht. Und beide natürlich sind ja Heimatlose. Ja? Sie machen ja das, was angesagt ist. Sie sind auf Zypern, wollen dann nach Prag, weil da das Herz der europäischen Pornoindustrie schlägt. Und letztendlich, wenn man ihr Haus sieht, wenn man das Buchregal, was du schon beschrieben hast, siehst mit all dieser Ratgeberliteratur, das ist ein einsames Leben.
Ja. Vollkommen. Was auch interessant ist an der Machtart des Films, ist, dass er sozusagen den eigenen Voyeurismus thematisiert, eben durch diese Tabs und durch diese Web-Oberfläche und gleichzeitig aber auch unseren Voyeurismus nicht befriedigt, weil ich kann mir vorstellen, dass viele den Film auch deswegen anschauen wollen, weil sie irgendwas Spektakuläres erwarten.
Ja, und der hat ja FSK 18, was ich grotesk finde leider. Also
das, ja gut, man sieht schon irrigierte Geschlechtsorgane.
Wirklich randläufig,
Aber was interessant ist halt, der Film befriedigt ja den Voyeurismus gar nicht, sondern thematisiert den, indem du zum Beispiel bei der einzigen Sexszene, die man im Film tatsächlich hat, sieht man dauernd eine Kamera im Bild.
Ja,
das ist irre gemacht.
Das ist stark, also,
Das ist quasi null erotisch, weil man sieht, wie der Mann da quasi mit einer Spiegelreflexkamera da steht und versucht, irgendwie die POV aufzunehmen. Gleichzeitig sind irgendwelche Handys im Bild, die halt die Totalen machen und so. Und da könnte man sich ertappt fühlen.
Ja, aber es ist halt, es funktioniert einfach nicht, weil es alles massiv technisch ist. Und die einzige Frage, die ich dabei hatte, ist halt die, wie du weiter Sex haben kannst, also als Mann, also dass du eine Erektion halten kannst, also während du dieses Ganze drumherum bewerkstelligst.
Ja, und die sind ja noch jung, Axel.
Ja,
danke. Nicht so wie wir. Ja,
also das Einzige, was mich vielleicht noch, was ich mir gewünscht hätte, weil der Film stellt ja schon explizite Fragen, aber und ich kann es eigentlich nicht als Entlarven bezeichnen, weil in ihrer Unsicherheit, also transportieren sie ja genau das Drama, die Tragödie eigentlich, also ohne dass es groß entlarvt werden muss. Aber was ich mir halt gewünscht hätte, wären einfach direktere Fragen, also wie gerade bezüglich Sexualität, wie hat eigentlich diese vor der Kamera Sexualität, eure eigene Sexualität verändert. Und,
aber das finde ich gut, dass er das nicht macht, weil ja. Vielleicht hat er es auch gemacht. Der hat ja eine Geschichte. Die Geschichte ist halt die, wo es quasi von dieser Ideologie, dieser Hirnwäsche hin in den Mikrokosmos, wo die sich gegenseitig oder eher sie unterdrückt. Und natürlich sind die beide sehr jung und auch unsicher vor der Kamera. Wer weiß, was dann noch alles passiert, was man gar nicht, ja. Was ja. Man gar nicht mitbekommt. Aber für mich hat der Film eine glasklare Haltung, ohne jetzt irgendwie solche Reportagefragen zu stellen, wie hat das jetzt euer Sexleben beeinflusst, das interessiert den Filmemacher nicht. Vielleicht hat er das sogar irgendwo auf seinem Material, aber das interessiert ihn nicht.
Ja, das
die Geschichte einer Unterdrückung.
Ja, ich habe nur gemerkt, ich hätte es mir gewünscht, aber gleichzeitig hatte ich auch an Red Rocket denken müssen, wo halt auch diese Pornosexualität völlig ins Private übergegangen ist, wo es eigentlich keine Unterscheidung mehr gab. Und das
siehst du aber, dass es bei denen auch so
ganz ist. Ganz genau, exakt. Ja, und das exakt, genau. Es sind genau diese klassischen Vorstellungen, Erwartungshaltungen, die man hat. Und das finde ich dann auch gut. Also ich habe mich
das meine ich damit auch, dass beide Opfer sind.
Genau,
die,
richtig.
Die reproduzieren
exakt,
das, was
so ist es. Ganz genau, ganz genau. Und das finde ich auch, das zeigt der Film toll. Also das,
ja. Und, also, und auch gnadenlos. Also das ja. Ist ganz klar, dass der eine Haltung hat. Ich wäre auch interessiert, was die Protagonisten gesagt haben, nachdem sie den Film...
Finde ich auch super spannend.
Müsste man irgendwie recherchieren. Okay, ja.
Nee, also gut, also eindeutiger Shot. Ne? Also,
good shot, money shot. Shot, ja. Bis bald.